Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 15. März 2025. Die Parteien scheinen sich zu einigen, das Schuldenpaket steht und auch die Grünen sind jetzt noch eingekauft worden. Wir sehen hier Gestalt annehmen, eine schwarze Ampel. 100 Milliarden hat der Friedrich Merz. Was sind schon 100 Milliarden, meine Damen und Herren? Die hat der Friedrich Merz jetzt den Grünen zugeschoben, sodass auch sie das Gegenteil von dem sagen, was sie noch vorgestern gesagt haben und dieser Schuldenmacherei ihren Segen erteilen. Und viele Deutsche werden sich fragen, ja, jetzt haben wir doch schwarz gewählt und wir bekommen rot-grün. Das sind die Eigenheiten, meine Damen und Herren, der deutschen Parteien Demokratie oder soll ich sagen, der deutschen Parteien Oligarchie. Mit Demokratie hat das Ganze herzlich wenig zu tun. Irgendwo, irgendwann hat es mal ein demokratisches Mandat gegeben, auch einen Wahlkampf, in dem dieser Friedrich Merz bestimmte, auch kernige Aussagen gemacht hat. Aber das können Sie alles vergessen. Das gilt längst nicht mehr. Seit Volodymyr Zelensky im Weißen Haus auf Donald Trump traf und an ihm abprallte, ist eine weitere Zeitenwende eingetreten, eine Zeitenwende in den Abgrund der finanziellen Frivolität, der finanzpolitischen Totalverwahrlosung. Das ist das, was jetzt passiert, meine Damen und Herren, wobei wir immer fair sein wollen. Ich habe gestern mit meinem Kollegen Lenny Fischer diese Schuldenpolitik besprochen und es ist theoretisch möglich, dass die Wette von Friedrich Merz aufgeht, allein mir fehlt hier etwas das Zutrauen und vor allem stimmt einfach das Motiv nicht. Das geht doch nicht, dass sie einen Wahlkampf betreiben auf der Grundlage der Schuldenbremse, der Solidität, der Rückkehr zu den klassischen bürgerlichen Werten, als deren Verkörperung sie sich inszenieren und dann machen sie 8 Tage nach den Wahlen oder 10 Tage, machen sie das kreischende Gegenteil von dem. Das ist unglaublich. Also Friedrich Merz ist die größte politische Mogelpackung der Gegenwart. Und das sage ich Ihnen, denken viele Schweizer, wenn sie jetzt erstaunt und verwundert über die Landesgrenzen blicken. 1000 Milliarden neue Schulden, 100 Milliarden für die Grünen. Die Klimaneutralität soll da in der Verfassung, im Grundgesetz festgeschrieben werden. Was haben die Linksgrünen mit diesem Friedrich Merz gemacht? Oder ist der gewissermaßen ein trojanisches Pferd, das von Anfang an in diese Richtung marschiert ist. Das sind schwindelerregende Vorgänge, die sie da haben. Und sie sind Ausdruck, sie sind das Symptom der allgemeinen Orientierungslosigkeit der Führungseliten, die sie in weiten Teilen der Europäischen Union haben. Das ist das krasse Gegenteil zu dem, was beispielsweise ein Viktor Orban in Ungarn ist oder eben was ein Javier Milei oder ein Donald Trump in den Vereinigten Staaten von Amerika sind. Ich meine, das sind Politiker, die das machen, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Und Deutschland mit dieser Politik ist auf dem Weg, das Argentinien Europas zu werden. Ich meine das nur halb im Scherz. Argentinien ist ein Land, das einstmals zu den Reichsten der Welt gehörte und dann ist das immer mehr von der eigenen politischen Klasse ausgenommen worden, ausgeplündert worden, bis dann wirklich nach der 100. Hyperinflation, nach der 100. Währungsrevision und dem Zusammenbruch der Staatsfinanzen, dass dann plötzlich so ein Javier Milei wie eine wandelnde Kettensäge der Reformen, der Brachialreformen von den Wählern installiert worden ist. Ich hoffe nur, dass Deutschland so etwas erspart bleibt. Ich glaube nicht, dass Deutschland, dass die Bundesrepublik tatsächlich es an den Punkt kommen lässt, an dem Argentinien angekommen ist. Aber man muss einfach diese Folie, dieses Bild, diese Metapher im Hinterkopf behalten. Argentinien ist das, was aus der Europäischen Union und bedauerlicherweise, wenn es eben so weitergeht, auch aus der Bundesrepublik Deutschland werden könnte, beziehungsweise die BRD ist auf Argentinien-Kurs, aber nicht auf Milei-Kurs, sondern auf Argentinien-Kurs vor Milei. Und ich glaube, das ist jetzt Spekulation, aber ich glaube, dass diese Ereignisse, diese undemokratische Politik sehr vielen Deutschen jetzt die Augen öffnen wird. Das hat ja schon sehr vielen Deutschen die Augen geöffnet. Ich sehe es ja auch unter meinen Kollegen, die sind zum Teil entsetzt. In einigen Zeitungsredaktionen getraut man sich noch nicht so richtig, das zu kritisieren. Man scheint da zu hoffen, man hat so viel politisches Kapital jetzt auch investiert in diesen Friedrich Merz. Aber die Medien haben das natürlich auch komplett unkritisch verfolgt und haben ihn da im Vorfeld tatsächlich als Hoffnungsträger gefeiert. Auch in der Schweiz zum Beispiel, eine Neue Zürcher Zeitung hat den Friedrich Merz als großen Hoffnungsträger da immer wieder in die Buchstaben und in die Titelschlagzeilen gerückt. Ich glaube, diese Hoffnungen sind jetzt ziemlich rapide enttäuscht worden. Aber eben sehr viele Deutsche dürften jetzt realisieren, dass ihre Demokratie ein Demokratiedefizit hat. Das geht einfach nicht, wenn man so kurz nach den Wahlen Schubumkehr macht, alles in den Wind schlägt, sich auch mit einem alten Parlament, das bereits abgewählt ist, über das Neue hinwegsetzt. Man versucht sich da gigantische Machtvollkommenheiten zuzuschanzen, ein Finanzriesenbudget, zu dem das neue Parlament überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Das sind verlotterte Verhältnisse und Sie werden auch sehen, dass die AfD, und das muss man einfach hier lobend herausstreichen, dass die AfD im Moment die Partei ist in Deutschland, die auch den Weg zu den Verfassungsrichtern nicht scheut, um hier diese bundesrepublikanische Solidität zurückzubringen. Und das müsste in den Medien, wenn sie denn unabhängig berichteten, das müsste ja anerkannt werden, zumindest das, aber ich lese überhaupt nichts. Es ist dermaßen verparteipolitisiert, das Denken, die Politik in Deutschland, auch das ganze Mediengeschäft, dass sie überhaupt keine parteiunabhängige Information haben. Die sind alle vereinnahmt, eingebettet in diese Parteiendemokratie, in diese Parteienoligarchie, und sehr viele Zeitungen, sehr viele Verlagshäuser sind auch Teil dieser Parteienoligarchie, dieser Wagenburg, die sich jetzt da verteidigt gegen die Barbaren jenseits der Brandmauer. Aber vielleicht stellt sich dann bald für immer mehr Deutsche heraus, dass die, die jenseits der Brandmauer sind, dass das eigentlich die Vernünftigen sind. Das sind die, die im Grunde das möchten, was die anderen tun sollten. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall merkt man doch jetzt, dass mit dieser von oben nach unten konstruierten Bundesrepublik die Wähler überfahren werden, die Steuerzahler überfahren werden, die Wirtschaft überfahren wird. Natürlich gibt es jetzt noch erste positive Impulse. Diese Schulden-Himalayas, das wird natürlich auch ein Strohfeuer in der Wirtschaft entfachen. Und auch der Euro hat sogar ein bisschen profitiert. Aber die Grundlagen stimmen nicht. Und das Unbehagen, das Unwohlsein, das ohnehin schon im Wachsen begriffen ist, das wird natürlich noch zunehmen und es geht nicht. Ich habe persönlich sehr viel Mühe damit, wenn ich auch in der Schweiz das beobachte. Ich habe große Mühe mit Politikern, die überhaupt nicht berechenbar sind. Das ist ein Etikettenschwindel, der da passiert. Ich meine, Parteien, Programme, ein Wahlkampf, das sind Versprechen, die man abgibt. Man übernimmt Verantwortung für ein Programm, für eine bestimmte Programmatik. Und wenn Sie das einfach mir nichts, dir nichts mit dem Verweis auf ein Treffen im Weißen Haus außer Kraft setzen, ausknipsen, dann ist das zutiefst unglaubwürdig und unseriös. Und das dürfte bei vielen Deutschen den Wunsch aufkeimen lassen, wir brauchen mehr direkte Demokratie. Das ist das wichtigste Instrument, das Sie da haben könnten oder haben müssen, um dieser Orsol-Politik, dieser abgehobenen Top-Down-Politik zu begegnen. Das ist eben Demokratie als institutionalisiertes Misstrauen des Bürgers gegenüber dem Staat, dass Sie die Möglichkeit haben, auch nach den Wahlen die Politiker, die Sie gewählt haben, an ihren Auftrag zu erinnern. Und das ist der Grund, warum wir in der Schweiz, obwohl es auch da immer wieder den Versuch gibt, sich vom Wählerwillen, sich vom Souverän, sich vom Demos zu befreien, weil das natürlich lästig ist, der Politiker handelt lieber ungebunden, ist frei am liebsten in seiner Gestaltungsmöglichkeit, möchte natürlich möglichst viel Macht. Darum ist die direkte Demokratie für den Politiker anstrengend, für den Bürger allerdings ein wichtiges Schutzinstrument seiner eigenen Interessen. Aber man muss jetzt darüber nachdenken, oder es werden Leute in Deutschland darüber nachdenken, so muss ich es formulieren, hier direkt demokratische Elemente nach vorne zu bringen, weil das ist ein Parlamentarismus, der sich selber dementiert. Und ich bin schon etwas erschrocken. Ich habe nie zu den Fans gehört jetzt von Friedrich Merz. Ich habe ihn immer geschätzt als Vertreter der liberal-konservativen CDU-Schule. Er hat auch durch seine Rhetorik, durch sein beherztes Auftreten die Erwartung entstehen lassen, dass er ein linientreuer Politiker ist, der die CDU stärker nach rechts führen würde. Das war ja auch der Grund, warum die AfD ursprünglich Angst hatte vor Merz. Die fürchteten zu Recht damals, noch nicht wissend, was er dann tun würde, dass mit einem Friedrich Merz die CDU der AfD wieder Wähler abspenstig machen würde. Aber von dieser Angst ist überhaupt nichts geblieben, ganz im Gegenteil. Ich fürchte, dass auch seine Gegner, seine Konkurrenten da auf der rechten Seite einigermaßen erstaunt sein dürften, wie schnell hier die Kernschmelze des konservativen Friedrich Merz stattgefunden hat. Und ich denke, man muss schon diese Parteiexponenten, diese Parteipräsidenten, die ein Land regieren wollen, die muss man schon auf dem behaften, was sie versprochen und was sie gesagt haben. Die darf man nicht so leicht von der Angel lassen. Doch wenig davon ist jetzt zu spüren, zu lesen und zu hören in den deutschen Medien. Fast bewundernswert, muss ich hier ironisch augenzwinkernd anfügen, fast bewundernswert ist, wie jetzt der Carsten Linnemann, der Generalsekretär und Programmchef, wie der jetzt in den Talkshows versucht, da diese Akrobatik, diese Politakrobatik, diese Milliardenjongliererei seines Chefs zu erklären und zu begründen. Die argumentative Gelenkigkeit dieses Generalsekretärs, der jetzt als Arbeitsminister, habe ich gelesen, im Gespräch ist, die ist durchaus oder fast schon wieder bewundernswert. Nein, das ist eine Politik, die zeigt, dass eben die Orientierungslosigkeit, die Kompasslosigkeit, der Opportunismus das entscheidende Leitmotiv ist. Und wir haben das hier schon vor ein paar Wochen gesagt. Für mich hat der Friedrich Merz eine sehr irritierende und verstörende Eigenschaft, nämlich erscheint alles zu tun, bereit zu sein, um Kanzler zu werden. Also der opfert jetzt alles für die Macht, der will unbedingt Kanzler werden und deshalb trennt er sich ohne auch nur das geringste Wimpernzucken von dem, was er gestern noch erzählt hat. Und das ist kein gutes Ausgangsversprechen jetzt für eine Kanzlerschaft. Es sieht so aus, als würde er das schaffen. Aber stellen Sie sich vor, was er da macht, ist ja im Grunde, ich kaufe mir eine Regierung. Er hat, oder er denkt sich vermutlich, die Ampel, die war da im Dauerstress, im Nervenstress, im ewigen Streit und die haben sich gezankt. Und die Ampel ist ja auseinandergebrochen, weil die FDP sich geweigert hat, hier bei den Sozialausgaben nachzugeben. Es ist ja da auch um Budgetfragen gegangen. Und jetzt gewissermaßen setzt Merz dort an, wo die Ampel zerbrochen ist, nur macht er auf Turbo hoch zwei das absolute Gegenteil. Er häuft Schuldenberge an, wie es sie noch nie gegeben hat. Also er macht das absolute Gegenteil. Das ist gewissermaßen eine Ampel auf Amphetamin, eine Ampel auf Kokain oder eine Ampel auf Doping, eine Schuldenampel, die jetzt errichtet wird. Eine schwarze Ampel 2.0 auf Schuldendoping. Das ist sein Vorhaben, dass er glaubt, mit diesen Geldmengen, mit diesen Geldfluten, mit diesen Schuldenfluten, die Gräben zuzuschütten zwischen den Roten, zwischen den Sozialdemokraten, den CDUlern, CSUlern und vielleicht jetzt auch noch den Grünen, die man da irgendwie ins Boot geholt hat. Das heißt, durch seine Brandmauer hat sich der Friedrich Merz in eine politisch dermaßen hoffnungslose Situation hineinmanövriert, dass er jetzt mit unglaublichem Geld und Schuldensummen versucht, hier die Macht sich gewissermaßen einzukaufen auf der Linken. Der ist also nicht nur am Nasenring geführt von den Linken, sondern regelrecht an der Leine jetzt von diesen rot-grünen Partner oder wie immer das man bezeichnen will. Und das ist letztlich einzig und allein die Folge des politischen Ungeschicks dieses Kanzlers oder dieses mutmaßlichen oder bald Kanzler werdenden Politikers, der sich auch einen Deutsch schert über einen, um einen demokratischen Willensentscheid einer wesentlichen Teil der deutschen Bevölkerung. Also er setzt sich da nicht nur über die Schuldenbremse hinweg, sondern auch über die Demokratie. Das haben wir hier ja auch schon festgehalten. Wir werden sehen, was das auslöst, was das an Misstrauen auslöst. Und eben, ich könnte mir vorstellen, mit Willy Brandt mehr Demokratiewagen, mehr Schweizwagen in Deutschland. Das wird alles in Zukunft noch zu beobachten sein. Weitere Meldungen, bevor wir dann auf die Ausgabe für Deutschland kommen. Es tut sich etwas an der Ukraine-Front. Russland ist ja sehr erfolgreich in Kursk. Es gab die Bitte des amerikanischen Präsidenten Trump, Putin möge da die eingekesselten Ukrainer schonen. Kiew dementiert, da sei gar nichts eingekesselt. Aber nach den Quellen, die ich gesichtet habe, ist da die russische Armee, sind die Streitkräfte sehr erfolgreich, und dieser Vorstoß, dieser sehr kostspielige, in jeder Hinsicht, auch was Leben angeht, nicht nur finanzielle Aufwendungen, dieser Vorstoß der Ukrainer, der hat jetzt auch nichts gebracht. Das war ein Schuss in den Ofen, vielleicht ein PR-Manöver dieser Regierung, um zu zeigen, dass sie immer noch in der Lage ist, anzugreifen. Auf jeden Fall ist dort auch die Front zusammengebrochen, und Trump hat eben die Bitte an Putin gerichtet, hier die eingekesselten Soldaten zu schonen und kein Massaker anzurichten. Trump ist zuversichtlich, dass man einen Frieden finden kann. Die deutschen Medien bunkern sich in ihrem Zynismus ein, sagen, das bringt überhaupt nichts und es bringt sowieso nichts, mit Putin verhandeln zu wollen. Man werde dann schon noch sein blaues Wunder erleben. Also fast schon eine Art Schadenfreude auf Vorrat, die sich hier abzeichnet, und das zeigt ihnen, dass eben auch die Medienschaffenden, die Journalisten, die Medienhäuser haben sich dermaßen hier in diese Konfrontationshysterie, in diese Massenpsychose hineingeschrieben, diese Massenpsychose auch vorangetrieben, dass sie selber gar nicht mehr von diesem Trip herunterkommen. Allmählich merken sie ja die einen oder die anderen. Ich habe gemerkt, jetzt auch die Neue Zürcher Zeitung, sie schwenkt immer mehr auf Weltwoche-Kurs ein, obwohl sie uns ja früher da immer eingetütet haben, beziehungsweise eingedeckt haben, so muss ich sagen, eingedeckt haben mit Vorwürfen. Aber es ist ja klar, es war von Anfang an klar, dass man diesen Krieg nicht militärisch gewinnen kann gegen Russland. Und vor allem war von Anfang an klar, dass die Analyse der Kriegsursachen immer falsch, weil krass, einseitig und ideologisch verpanzert war. Man konnte ja gar nicht offen diskutieren. Der wahre Kriegsgrund ist hier, und das hat jetzt John Mearsheimer, der bedeutende Geopolitikprofessor von der University of Chicago, gerade in einem großen Interview in der Zeitschrift New Yorker gesagt. Dieser Krieg ist verursacht worden durch die NATO-Osterweiterung, vor allem der Amerikaner, und Putin sei provoziert worden, er sei geradezu hineingeritten worden in diesen Krieg. Das sind natürlich ketzerische Aussagen, aber es ist eben die Wahrheit, beziehungsweise haben solche Analysen einen großen Wahrheitsgehalt, und man sollte sich damit ernsthaft auseinandersetzen und nicht mit dieser moralisierenden Aggressivität oder Suffisanz, wie das passiert ist, mit dieser Nichtbereitschaft, sich überhaupt darauf einzulassen. Also Putin ist da noch zögerlich. Er sagt, wir wollen mehr als einen Waffenstillstand. Verständlich vor dem Hintergrund, dass er da über den Tisch gezogen worden ist bei den Minsker Abkommen, bei diesen Minsker Waffenstillständen, die wir schon hatten in der Ukraine. Trump gibt sich zuversichtlich. Ich glaube, aber das sind Ferndiagnosen, meine Damen und Herren, ich glaube, dass eben auf allen Seiten ein konstruktives Interesse besteht, diesen Krieg zu beenden. Und die komplett falsch liegen, das sind die Eurokraten und das ist das deutsche Politik-Establishment, weil die klammern sich an ihre Theorie, wir Trinkende, an einen Strohhalm oder an ein Stück Holz da auf bewegter See. Die behaupten, ja, Putin wolle Europa erobern, wolle die alte Sowjetunion zurückhaben, das sei ein imperialistischer Landeroberungskrieg. Und das ist es einfach nicht. Ich meine, man kann das ja schon annehmen, aber es gibt so viele Hinweise, dass das eine falsche Theorie ist. Und das ist keine Rechtfertigung von Kriegspolitik und solchen Dingen, aber es ist einfach eine nüchterne, sachliche Beurteilung der Lage. Mich überzeugen und mich haben von Anfang an diese einseitigen Diagnosen nicht überzeugt. Und schauen Sie, wohin Sie die Europäische Union gebracht haben, wohin sie die Deutschen gebracht haben. Man ist an einem Punkt, wo man in einer Sackgasse drinsteckt, auch energiepolitisch. Man hat sich da in eine Totalkonfrontation mit Russland hinein hypnotisieren lassen und jetzt kommt man da nicht mehr raus. Jetzt buddelt man sich immer tiefer in dieses Loch ein. Und es ist ein bisschen tragisch, dass jetzt auch mit dieser neuen Regierung und mit diesem neuen Kanzler das Gegenteil von Realismus einzieht da in Berlin. Und ich bin also wirklich sehr gespannt, wie das weitergeht. Das kann nicht stabil sein. Also die Deutschen werden da nicht einfach achselzuckend das über sich ergehen lassen, was da passiert. Zum Glück haben wir den amerikanischen Präsidenten, einen Pragmatiker, der hier letztlich ja wie ein typischer Amerikaner das macht, was letztlich im Geschäftsinteresse auch seines Landes ist. Und die Amerikaner sind primär Geschäftsleute. Sie haben etwas idealistische, überschießende Motivationen manchmal, aber am Ende des Tages, und das stärkt mein Vertrauen in die Amerikaner, immer schon, egal was sie für eine Regierung haben, und die Regierungen machen große Fehler zum Teil, Trump wird auch Fehler machen, aber die Amerikaner sind Leute, die Geschäfte machen wollen, Kompromisse schließen wollen. Und deshalb geben wir auch Gegensteuer zu dieser Anti-Trump-Hysterie, zu dieser Anti-Trump-Psychose, die jetzt in den deutschen Medien nach wie vor grassiert. Wir bringen hier die andere Sicht, und das ist auch die Titelgeschichte jetzt von Weltwoche Deutschland, Präsident des Friedens. Ja, den Frieden hat er noch nicht erreicht, aber er arbeitet darauf hin. Trump triumphiert, Deutschland taumelt, leider taumelt auch die Schweiz. Aus Brüssel nur Unsinn. Die EU ist das Epizentrum der Unvernunft. Jeffrey D. Sachs, der Columbia-Professor, im großen Interview, ich habe mit ihm gesprochen diese Woche, wir haben das auch schon ausgestrahlt, hier live auf diesem Kanal mit der ganz ausführlichen englischen Variante. Und Jeffrey Sachs ist sicher einer der klügsten und nüchternsten und auch mutigsten Analytiker dieser ganzen Ukraine-Situation. Er ist skeptisch auch gegenüber der amerikanischen Regierung jetzt, aber unbedingt diese Erkenntnisse sich zu Gemüte führen, empfehle Ihnen dringend, das zu lesen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt auch von diesem Gespräch. Ist Deutschland noch eine Demokratie? Ja, egal was der Bürger wählt, er bekommt links-grün. Das ist die Erkenntnis von Alexander Wendt. Professor Ganteföhr, ist Klimawissenschaft noch Wissenschaft oder ist das schon eine Religion? Kritische Reflexionen eines Naturwissenschaftlers. Und dann immer auch die andere Sicht, SPD-Legende Wolfgang Thierse. Die idyllischen Zeiten sind vorbei. Ich habe mit Wolfgang Thierse gesprochen in Berlin, dem früheren Bundestagspräsidenten und langjährigen Vizepräsidenten der SPD. Was ist mit der SPD los? Was müsste sie tun? Und für mich hochinteressant als Schweizer, dass das Thema Demokratie auch hier ganz intensiv besprochen wird. Wir haben im Moment eine Demokratiedebatte in Deutschland. Auf der einen Seite, man könnte sagen auf der rechten Seite, wird kritisiert, es gebe keine Demokratie, dieses Establishment, das Parteienkartell suspendiere, narkotisiere die Demokratie, und auch das Verhalten des Friedrich Merz sei oligarchisch, sei am Wählerwillen vorbei. Ich würde meinen, dass viele Schweizer das ähnlich sehen würden, aber daneben innerhalb dieses sogenannten Parteienkartells sehen die Wahrnehmungen anders aus. Und Wolfgang Thierse macht sich Sorgen, dass die Demokratie bedroht ist, nicht durch Friedrich Merz, sondern durch die AfD. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, ja, aber Sie kommen ja selber aus Ostdeutschland. Wie beurteilen Sie das? Sind denn alle Ostdeutschen, die die AfD gewählt haben, sind denn die alle gegen die Demokratie? Da hat er dann schon relativiert, nein, das sei nicht der Fall. Aber aus seiner Sicht, aus seinem Verständnis heraus, gefährde die AfD die Demokratie. Lesen Sie selbst, lesen Sie diese Argumente. In der Weltwoche setzen wir auf unterschiedliche Standpunkte. Ich bin dagegen, dass sich alle in ihrer Meinungsblase hier einkapseln und dass nur noch Gleichgesinnte zu Gleichgesinnten reden. Preaching to the believers, wie die Angelsachsen sagen. Nein, wir brauchen das Gespräch auch über unterschiedliche weltanschauliche Grenzen hinweg. Und das ist auch so eine Seuche unserer Zeit, dass immer mehr Brandmauern errichtet werden, dass man sich wechselseitig ausgrenzt und dass man nicht mehr unter echt Andersdenkenden und Verschiedendenkenden miteinander ins Gespräch kommt. Und die Weltwoche ist seit ihrer Gründung vor 92 Jahren auf dieser Idee aufgebaut. Natürlich müssen wir immer auch Gegensteuer geben, und wenn der Mainstream zu einseitig in eine Richtung läuft, dann gehen wir gegen den Strom, weil wir viel zu viel Konformismus haben. Aber es ist eben auch wichtig, Meinungen hineinzubringen, die dann wieder dem widersprechen, was beispielsweise ich sage. Ist ja nicht so, dass meine Meinung in der Weltwoche die allein seligmachende wäre. Wir pflegen diese Pluralität, wir pflegen diesen Diskurs, und das ist für mich eine Grundlage der Demokratie und auch ihre größte Stärke. Denn nur weil wir eben offen diskutieren, weil wir eine Auseinandersetzung zulassen, kommen wir ja zu besseren Resultaten als die geschlossenen Systeme der Diktaturen und Despotien. Die haben zwar einen Entscheidungsvorteil, weil sie schneller bestimmte Dinge machen können, wenn sie da nur einen Chef haben, der da einfach durchregieren kann, wie in einer Firma. Das hat auch gewisse Vorteile, wenn sie in einem Notstand sind. Aber insgesamt, auf lange Frist, funktioniert eben dieses diktatorische Prinzip überhaupt nicht, und die Demokratien sind überlegen, eben weil sie auf viel mehr Hirne zurückgreifen können. Aber wenn dann eben Demokratien sich eine Hirnhälfte selber amputieren, und jetzt, wenn ich nach Deutschland schaue, vor allem die Rechte, dann kommt es eben nicht gut heraus. Und wir versuchen in der Weltwoche natürlich hier diese Selbstamputation zu vermeiden und bemühen uns natürlich täglich und setzen alles daran, um Sie stets aufs Neue wieder zu inspirieren und vielleicht auch zu begeistern für diesen Journalismus, so begeistert, wie wir selber sind, hier immer wieder die Debatten zu stimulieren, auch zu provozieren und dagegen zu halten, einfach mal nichts glauben, was die Obrigkeit sagt, und das hinterfragen, was da einfach für wahr und für selbstverständlich erklärt wird. So, nun genug der Theorie. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's mit dieser Vorschau, die Sie elektronisch in Ihrem Briefkasten haben. Abonnieren Sie die Weltwoche, unterstützen Sie die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Weltwoche.de, www.weltwoche.de, oder gehen Sie in den App Store Weltwoche Deutschland. Roman Zeller, meine Kollegen, meine Person, wir sind für Sie da, und wir sind auch offen für Ihre Anregungen, für Ihre Kritik. Steigen Sie ein in die Diskussion, reisen Sie mit, und ja, seien Sie dabei hier im offenen Gespräch, als dessen Souffleure wir uns empfinden, die Souffleure des intelligenten Tischgesprächs. Das war einer meiner allerersten Werbeslogans für die Weltwoche. Machen Sie es gut, einen schönen Einstieg ins Wochenende. Wir melden uns zurück. Auf Wiedersehen miteinander und eine schöne Zeit.